Wie geht man mit nicht mehr Steuerbarkeiten um oder nicht mehr klassischen Steuerbarkeiten? Und das ist natürlich für vielen Leitenden in Schwarz ein Riesenthema.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Idee-Quadrat-Podcasts, wie geht man mit nicht mehr Steuerbarkeiten oder mit Steuerbarkeiten, die sozusagen wegbrechen, um? Das ist das Thema oder ein Thema, auf das wir uns gleich einlassen. Ich begrüße euch damit ganz herzlich zum Idee-Quadrat-Podcast im neuen Jahr, im Jahr 2021. Ich spreche gleich mit der Maria Herrmann zum Thema Kirche, ein ganz sicherlich besonderes Thema, das Thema Kirche, katholische Kirche, Innovation in Kirche, sind alles Themen, über die wir sprechen. Und ich finde, es passt ganz gut an den Anfang des Jahres 2021. Es hat was mit Hoffnung zu tun, das werdet ihr gleich noch hören. Und die Hoffnung, dass es besser wird, hat ja schon Wolf Lotter gesagt, wenn er zum Thema Innovation gesprochen hat. Die Hoffnung, dass es besser wird, glaube ich, hat gerade von uns jeder, wenn man die Pandemie anschaut oder die Entwicklungen, die wir da gerade haben. Entsprechend will ich gar nicht sozusagen länger einführen in dieses Thema oder länger reden. Vielleicht noch ein kurzer Gedanke. Ich habe mir im Vorhinein Gedanken gemacht, auch zu meinem Jahr 2021. Und ein Thema, was sicherlich mit reinkommt, ist das Thema Vielfalt, also vielfältig aus unterschiedlichen Richtungen, auch auf die Themen Organisationsentwicklung, Themen New Work und so weiter zu schauen, wie gelingt es uns, Vielfalt in dieser Gesellschaft zu realisieren, und das Ganze unter dem Slogan Connecting Perspectives to Change Systems. Ich glaube, dazu passt auch dieses Thema Kirche als Einstieg ganz gut. Jetzt wünsche ich euch aber wirklich ganz viel Spaß mit Maria Herrmann. Ja, herzlich willkommen, Maria Herrmann, zum Thema Innovation und Kirche oder so. Also alles, was sozusagen sich um dieses riesige Thema dreht. Bevor wir aber inhaltlich einsteigen, magst du dich einmal vorstellen, wer bist du, was tust du, woher kommst du, so aus dieser Logik heraus?
Ja, hallo, erstmal moin, grüß Gott. Das sind so die beiden Begrüßungen, die mich so ein bisschen auch biografisch auszeichnen. Ich bin Maria Herrmann, bin Theologin. Also ich erkläre manchmal dazu, dass ich dasselbe studiert habe, auch das Gleiche studiert habe, was Priester in der katholischen Kirche studieren. Zu dem Zeitpunkt Diplom-Theologie studiert. Jetzt kann man auch so ein bisschen mein Alter raten. Ich bin Mitte 30. Bin Referentin für strategische Innovation. So haben wir das genannt, im Bistum Hildesheim. Hildesheim ist das drittgrößte Bistum in Deutschland. Das reicht so von, ich sage mal, unterhalb Göttingen bis ans Meer. Also das ist schon ziemlich groß.
Okay.
Und bin da eben zuständig für ein bisschen Innovation, zu gucken, wie kann man die übersetzen, wie kann man da Anwaltschaft übernehmen. Und parallel dazu schreibe ich gerade noch an einer Dissertation in Freiburg, eben auch zum Thema Innovation, das heißt dann ein bisschen anders. Da geht es darum, wie eine englische Initiative, sogenannte Fresh Expressions of Church, also frische, neue Ausdrucksformen von Kirche, wie man die denken kann, wie man die übersetzen kann in römisch-katholische Sprache, und nutze dafür einen Komplexitätsdiskurs. Ja, da kann ich ja später vielleicht noch ein bisschen was zu sagen.
Mhm,
genau,
okay.
Also ich bin Theologin, lebe und arbeite in Hannover, für eben das Bistum Hildesheim, und komme aber ganz ursprünglich aus dem Süden, aus dem schönen Frankenland. Das hört man mir nicht mehr so an. Ich bin jetzt 10 Jahre hier, habe einfach sehr viel gesprochen mit Menschen, die sehr viel Hochdeutsch sprechen, und dann rutscht das R manchmal ein bisschen weg.
Ja, ich wollte gerade sagen, dieses R hört man jetzt nicht mehr so unbedingt raus.
Es war lange Teil meiner Twitter-Biografie. Also ich bin bei Twitter als Marys, @Marys mit AE. Da stand das lange drin, Theologin mit dem rollenden R. Und als das irgendwie verschwand, ist es auch aus der Twitter-Biografie verschwunden.
Musstest du es rausnehmen, okay.
Ja.
Ich finde, da sind schon ganz viele Aspekte drin, die du gerade aufgegriffen hast, also oder die du angesprochen hast. Wie kommt man dazu, Theologie zu studieren? Das wäre so eine Grundfrage. Also ich könnte jetzt noch dazu erwähnen, als Frau. Das wäre sowas, was es nochmal schwieriger macht. Da sind ja auch die Karrieremöglichkeiten begrenzt, an der katholischen Kirche zumindest.
Also bei mir war die Entscheidung hin zum Abitur, mache ich irgendwas mit Medien oder in Informatik oder Design oder so oder Theologie. Und das hat beides einfach ganz viel damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Mein Papa war Informatiklehrer, das heißt, ich bin mit Computern aufgewachsen und habe irgendwie immer was mit Computern zu tun gehabt, habe schon ganz früh irgendwie HTML gecodet und so. Also so, das war mein Ding. Habe ich mich ausgelebt, und habe aber parallel ganz viel Jugendarbeit gemacht in der Kirche, in der Diaspora-Gegend. Also das heißt, das sind sehr viele, es sind sehr wenige Katholiken. Und da war das ein bisschen freier und ich konnte für Jugendarbeit machen, war bei den Pfadfindern und habe das auch teilweise mitgeleitet. Und da war eben dann eben die Frage, habe ich irgendwie Bock, das eine Hobby zum Beruf zu machen oder Bock, das andere Hobby zum Beruf zu machen? Und ich habe dann auch, das hatte teilweise persönliche Gründe, weil ich mit meinem Freund einen Studienort gesucht hatte, mich glücklicherweise für die Theologie entschieden. Und zwar glücklicherweise deswegen, weil sie als Diplomstudiengang sehr frei war. Das heißt, ich konnte diese 6 Jahre des Studiums irgendwie ziemlich, ziemlich entspannt irgendwie gucken, was ich wie wann belege. Ich war auch ein Jahr noch in Spanien. Das war alles sehr entspannt. Hätte ich jetzt ein wahlweise anderes Fach belegt mit Informatik oder Design, wäre das in der Regel, glaube ich, eher FH gewesen, sehr gebunden. Und so konnte ich beides machen. Also ich habe Theologie studiert und habe aber dann sehr schnell eine Firma gegründet mit einem Freund in Würzburg und habe mich dann trotzdem weitergebildet in Sachen Informatik und Programmieren und Design und Gestaltung, habe Webinare mitgemacht und genau. Also ich hatte Bock, irgendwie dieses Arbeiten mit Leuten, mit Jugendlichen, aus einer Hoffnungsperspektive heraus, also christlich zu sein, heißt für mich hoffender Mensch zu sein, das zum Beruf zu machen und aber das andere irgendwie auch nicht zu verlieren.
Ja, also ich hab gerade nur gedacht, irgendwie, das ist einfacher, Theologie mit etwas anderem zu kombinieren als umgekehrt. Also IT mit Theologie zu kombinieren ist schwieriger als Theologie mit, also ja, so irgendwie aus dieser Perspektive, so dass du sozusagen jetzt auch diese Verbindung ja nutzen kannst in dem, was du eigentlich ja beruflich tust. Also das ist dann schon sozusagen die perfekte Kombi, die du jetzt hast. Oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, genau so ist es. Und ich würde immer wieder Theologie studieren. Also ich promoviere ja nicht umsonst. Das macht einfach tierisch Spaß, weil es so vielfältig ist. Also man hat natürlich bestimmte Bilder davon, wenn man es nicht kennt, aber ich hab Literaturwissenschaften studiert, ich habe Recht studiert, ich habe Kommunikation studiert, ich habe Geschichte studiert, ich habe Sprachen studiert und ich habe Soziologie studiert, wenn man so will, und Philosophie. Und wahrscheinlich habe ich noch tausend Dinge andere vergessen, Didaktik, Pädagogik, whatever. Und ich habe tolle Lehrer gehabt, zu dem Zeitpunkt waren es nur Männer, nur Professoren, in einer Weite, das hätte ich mir so irgendwie, glaube ich, also ich kann mir es nicht vorstellen, dass es anders hätte auf das hinzugehen können, wie ich es eben jetzt habe, genau wie du es beschreibst oder beobachtet hast, ja.
Jetzt hat, sagen wir mal, die katholische Kirche oder Kirche allgemein und die katholische Kirche insbesondere, sagen wir mal positiv ausgedrückt, ein kleines Imageproblem in den letzten Jahren erlangt, teilweise selbst verschuldet, teilweise ja, sagen wir mal, auch überhaupt nicht selbst verschuldet, sondern sozusagen aus gesellschaftlichen Entwicklungen heraus resultierend. Ich lasse das auch sozusagen mal in diesem ganz groben, ja, so irgendwie drin, ohne da irgendwie in die Details reinzugehen. Und ich habe mir also erstmal so diese Grundfrage aufgeschrieben dazu. Wie schätzt du das ein gerade? Also wie schätzt du Entwicklung von der katholischen Kirche ein in einer Zeit des gesellschaftlichen Wandels. Ja, du beschäftigst dich damit ja, du sagst ja irgendwie Innovation und das Thema Digitalisierung explizit schon aufgegriffen. ohne jetzt sozusagen schon in die Tiefen reinzugehen. Das können wir gleich gerne noch ein bisschen irgendwie machen in einzelnen Themen. Aber so ganz grob gesehen, teilst du die Einschätzung, woher kommt es, wohin wird sich die Kirche entwickeln? Bisschen groß.
Ich hatte es ja gerade schon angedeutet, die Methode meiner Diss ist ein Komplexitätsdiskurs. Und für mich die große Unterscheidung zwischen komplex, also kompliziert und komplex ist, der Modus der Steuerbarkeit. Also, und ich glaube, die Entwicklung der Kirche ist wie so ein Brennglas, auch für gesellschaftliche Entwicklungen. Wie geht man mit nicht mehr Steuerbarkeiten um? Oder nicht mehr klassischen Steuerbarkeiten? Und das ist natürlich für vielen Leitenden in Schwarz ein Riesenthema. Und ich, also auch da erstmal ohne Wertung, wenn du Genderstern eine Organisation übernimmst, wie so ein Bistum, willst du natürlich steuern und siehst bestimmte Instrumente, die du haben könntest oder die sich dafür anbieten. Und die Frage ist, glaube ich, dann an den Stellen, wie gehen diese Herren dann damit um, bestimmte Dinge aus der Hand geben zu müssen? Also ich kann da auch wirklich die Verbindung direkt ziehen. Macht es Sinn, dasselbe aufklären zu wollen, was an Missbrauch passiert ist und an was Vertuschung passiert ist? Mhm. Nein, es macht keinen Sinn. Es muss aus der Hand gegeben werden. Das muss anders tun. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Schritt, das ist ein Lernfeld, um dieser, ich nenne es mal bewusst anders Steuerbarkeit oder einem anderen Modus an Steuerung, diesen Modus einzuüben. Mhm. Das heißt, also mir hilft es total, in diese Komplexität reinzutauchen und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht nur ein kirchliches Problem, sondern das ist nee, genau, auch ein
also das wollte ich sagen.
Das sieht man nicht nur mit Corona, sondern auch mit dem Wahlverhalten, bestimmten gesellschaftlichen Fragen. Und ich merke, dadurch, dass das bei uns, ich sage jetzt mal bewusst bei uns, so extremst zugespitzt ist, macht mich das als Forscherin, als Theologin total neugierig, da so ein bisschen ähnlich wie konstruktiven Journalismus begleitend dabei zu sein, aber trotzdem meins dazu zu tragen.
Aber also um da
darf ich glaube, da, es ist eine
Darf ich dazwischen reinfragen, weil du das gerade angesprochen hast, es ist eben nicht nur ein reines Kirchenthema sozusagen. Also wie gehe ich mit Komplexität um? Komplexität ist immer ein großes Wort, wo die Frage ist ja irgendwie, wie genau greift man das und so weiter. Dieses Thema findet man eben auf unterschiedlichsten Ebenen. Du hast gerade eben das Thema Wahlen angesprochen und ich würde sofort auf das Thema Management von Organisationen insgesamt gehen. Also warum hierarchisch und so weiter und so weiter. Das haben wir ja nicht nur in der Kirche. Aber wenn du das so erzählst, habe ich das Gefühl, dass du sagen würdest, in der Kirche ist es oder ist diese Steuerungsfantasie, ja, so irgendwie so ein technokratische Denklogik von Organisation besonders ausgeprägt. Warum ist das so? Also woher kommt das?
Ja, einfach weil das, ich sag mal, der Rechtsrahmen vermeintlich sehr klar ist. Mhm. Also weil wir als weltweite Organisation ein Buch haben, auf das sich weltweit alle lateinischen Christen, also man unterscheidet zwischen orthodox-orientalischen, römisch, also katholischen und lateinisch-römisch-katholischen in dem Sinn. Und nur die berufen sich auf dieses Buch, aber es ist ein weltweites Rechtstext, Rechtsgrundlage. Alle Bistümer berufen sich auf diesen Text. Und das scheint so klar, ist es aber nicht. Und deswegen hilft mir da dieser Komplexitätsbegriff, weil er ja auch impliziert, dass es eine Perspektivendifferenz gibt. Also sprich, dass man auf Dinge unterschiedlich drauf gucken kann. Und jeder Rechtstext lässt sich, also natürlich muss man sauber und so argumentieren und auch bestimmte Logiken weiterhin verfolgen, aber die Interpretation ist irgendwie noch unterschiedlich an vielen Stellen. Da kann aber, ich gleich noch mal ein bisschen was erzählen.
Ja. Ja, aber würdest du die, also ja, wenn ich dich richtig verstehe, ich bin alles andere als in irgendeiner Weise theologisch tief bewandert, aber würdest du die Bibel als Rechtstext verstehen? Ist es nicht eigen, also ja, so von meiner Logik her, auch das so sozusagen von der Historie her, wir haben zwei Teile, ja, Altes Testament, Neues Testament, wo das Alte Testament schon sehr, sehr, also das würde ich gegebenenfalls in Richtung Rechtstext interpretieren, weil da halt viele Vorschriften und so weiter und so weiter. Und dann gibt es das Neue Testament, wo eigentlich ja eine, sagen wir mal, vielleicht sogar Komplexitätsbewältigungsstrategien drin formuliert werden. Oder?
Also es ist cool, dass du nachfragst, dass da kein Missverständnis entsteht. Und da merke ich schon wieder, dass das mein blinder Fleck ist. Ich spreche nicht von der Bibel, ich spreche von einem Rechtstext. Wir haben einen Kodex.
Ah, okay, alles klar. Das ist völlig was Neues. Ja, okay.
Nach dem, genau, super, danke. Ja, genau. Also es gibt nicht nur die Bibel, auf die sich Katholikinnen und Katholiken berufen, sondern eben auch einen sogenannten Kodex. Das ist so ein kleines blaues Buch in meinem Fall. Römisch, also lateinisch geschrieben im Originaltext, und da wird quasi die Organisationsstruktur der römisch-katholischen Kirche beschrieben, vom Kardinalskolleg und dem Papst und den einzelnen Diözesen, genau. Ja.
Darf ich fragen, von wann das Buch ist? Also wann wurde es sozusagen irgendwie erarbeitet und woher kommt es?
Es gab in den 60er Jahren ein sogenanntes Zweites Vatikanisches Konzil. Das hat ganz viele Texte veröffentlicht, die ein bisschen dogmatisch waren, Pastoralkonstitution, also sich angeguckt haben, wie wirken wir in der Welt, ein bisschen was zur Ökumene, also die unterschiedlichen Felder. Und man hat dann im Rahmen dieses weltweiten Konzils eben auch einen neuen Rechtstext in Auftrag gegeben. Und Anfang der 80er ist der dann veröffentlicht worden. Das heißt, dieser Text ist jetzt auch 40 Jahre alt.
Okay. Alles klar. Ja, okay, aber das ordnet das für mich sozusagen nochmal irgendwo nochmal ein bisschen, ein, in welche Richtung du das denkst. Genau. Okay, du hast gerade gesagt, du kannst auch noch ein bisschen in die Tiefe gehen, um das zu erläutern. Ja. Vielleicht da nochmal drauf.
Genau, also es ist im Moment, denke ich, ganz viel über Innovation nach, die sich ganz konkret zeigt in so einem Bistum wie dem, für das ich arbeite. Und woran wir gerade ein bisschen hakeln, ist, zu gucken, wie kriegen wir Rechtsräume, ja, für neue Formen von Kirche her. Das hat Folgen. Also ist ganz banal, wenn diese Menschen singen, also wenn sich, wie soll man, eine Kirche bildet, die sich aufgrund von bestimmten ästhetischen Sachen bildet, also Leute, die neue Musik machen wollen, also die nicht immer dieselben alten Lieder hören wollen oder so und auch neue Formen von Liturgien und so ausprobieren wollen. In welchem Rechtsraum versammeln die sich? Und die Folgen sind zum Beispiel, dürfen die Bibelübersetzungen benutzen? Jedes Bistum hat eine Vereinbarung und hat aber auch eine Vereinbarung mit GEMA und so weiter. Das heißt, wenn diese Communities sich bilden und wenn die zusammen feiern und die sind nicht rechtlich abgesichert, das klingt banal, aber das hat wirklich viele Folgen. Bis hin eben dazu, müssen die GEMA zahlen? Wie viel GEMA müssen die zahlen? Wer meldet das wo wie an? Ich sag mal, wachsen diese Communities, werden die groß? Geht es dann auch darum, haben die hauptamtliches Personal? Wer stellt die ein? Wer finanziert die? Wer versichert die? Bis hin zu, und auch da wieder, also da merkt man schon, ich bin so ein kleiner Kirchenrechtsnerd, wenn diese Communities wachsen, ja, wenn man schon das Glück hat, dass sie wachsen, und da verlieben sich Menschen. Wie heiraten die? Wo wird das eingetragen? Wo werden die Taufen eingetragen? Und auch das wieder, das klingt banal und komisch, wird aber dann einfach relevant, wenn das Leben spielt, sozusagen. Also wenn es gut läuft, ja, wenn es sich entwickelt. Und wir wollen ja, dass es gut läuft. Und da müssen wir intern unsere Hausaufgaben machen. Und jetzt kriege ich den Bogen. Man kann diesen Rechtstext, diesen Kodex lesen, okay, alle Diözesen sind so aufgebaut, dass man in einer Pfarrgemeinde integriert ist. Man kann aber einfach ein paar Seiten weiterblättern und findet auch andere Formen, wie Kirche sich in einem Bistum realisieren kann. Also zum Beispiel über sogenannte Personalgemeinden oder über Verbände. Und was ich gerade mache, ist, ich versuche gerade verschiedene Hacks rauszuarbeiten. Also ich hacke das System durch immer mehr Kenntnis eines solchen Rechtstextes, um zu gucken, was sind denn eigentlich Möglichkeiten, Kirche auch anders abzubilden? Und zwar nicht, um Leute irgendwie in Schubladen zu packen, im Gegenteil, um ihnen durch abgesteckte Rechtsräume Freiheiten zu ermöglichen, auch im Hinblick auf steigende Konflikte klassischer Gemeindemitglieder beispielsweise. Mhm. Also die merken, okay, hoppla, die Kirche ist zu anderen Zeiten voll, als wir sie bespielen. Was macht diese Gemeinde da eigentlich? Das wollen wir nicht. Die kommen nicht sonntags um 10 zu uns in die Messe oder in den Gottesdienst, sondern die feiern irgendwie Freitagabend um 20.15 Uhr. Was soll das? Mhm. Und da ist, glaube ich, mein Job mit diesem, so haben wir diesen Referententitel auch entwickelt. Strategische Innovation heißt nicht nur diese Innovation fördern und den Leuten die Händchen tätscheln, sondern immer wieder ins System zurückzuspielen. Wir müssen da Hausaufgaben machen. Wir müssen auch wirklich an die dicken Kirchenrechtsbretter und an die Struktur.
Hm. Ja, ich finde es insofern spannend, weil du im geltenden Recht dich bewegst und damit sozusagen im System die Veränderung hervorruft, also hervorrufen willst, sagen wir mal so, und nicht sagst, okay, wir bräuchten eigentlich ein neues System. Ja, also das ist ja so, also da hänge ich immer oft dran, sagen wir mal, in der Transformation von Organisationen zu sagen, gelingt das überhaupt im System oder brauchen wir eigentlich eine neue Organisation sozusagen dazu? Und du sagst, okay, du probierst es sozusagen im bestehenden Rechtsrahmen, den es gibt, indem man da sozusagen so viele Freiheiten wie möglich drin schafft und gestaltet.
Ich hab so 2, 3 ziemlich heftige Jahre hinter mir und ich muss gerade ganz viel auf meine Energie achten. Mhm. Und auch die Beschäftigung mit der Komplexität bietet mir einen Reflexionsrahmen dafür, wie ich dieses strategisch denke. Mhm. Und ich arbeite gerade an der These, will ich Energie in die Veränderung des Ganzen pumpen oder verändere ich das Ganze, indem ich ihm etwas Neues hinzustelle? Mhm. Etwas dazulege. Im Moment ist das von der Arbeitsthese her so, ich glaube nicht nur, dass es energiesparender ist, an dem anderen und neuen zu arbeiten, sondern vielleicht sogar pädagogisch manchmal sinnvoller, weil das, was so träge und dröge das System erhält, auch der Mangel an Bildern ist, wie das Neue auch sein kann. Mhm. Und in dem Moment, in dem ich sage, okay, aber guck doch noch mal auf die Community, die machen das doch schon so, glaube ich, ist es sinnvoller, weil es ein bisschen den Schrecken nimmt, weil es zeigt, es geht, weil die Leute vielleicht sogar noch Spaß haben an ihrem Job oder an ihrem Ehrenamt und weil es manchmal so banal aussieht. Das muss nicht heißen, dass es dann banal ist, was diese neuen Formen von Kirche tun. Im Gegenteil, da steckt sehr viel Arbeit drin. Aber ich glaube, es ist der pädagogisch manchmal fruchtbringendere Weg, an dem Kleinen daneben zu arbeiten. Und wenn ich jetzt nochmal mit der Komplexität herkomme, ne? Also unser Problem ist ja eine Machtverteilung an vielen Stellen. Mhm. Und ich merke, und das ist auch ein bisschen getränkt durch meine Erfahrung aus den letzten 2, 3 Jahren, im Dagegengehen, im permanenten Dagegengehen, gebe ich meinem Gegenüber ja schon wieder Macht. Mhm. Und das möchte ich nicht mehr.
Mhm. Ja, aber wenn ich da reinfragen darf, was bedeutet das konkret? Also das heißt, du hast, weil du den Rechtsrahmen eben aufgemacht hast, ja, den Kodex sozusagen, hast du gesagt, okay, das ist der bestehende Kodex und da drin suchst du sozusagen nach Rechtsräumen, du nennst es insbesondere, also explizit nicht rechtsfreien Räumen, das wäre ja so eine Alternative dazu, zu sagen irgendwie, da gibt es irgendwas, was völlig was anderes ist. Und du sagst, okay, diese Rechtsräume versuchst du sozusagen zu erstmal zu sehen, überhaupt erstmal zu erkennen, auch wo schon Initiativen sind und kümmerst dich um die Initiativen. Und ich würde dazu sagen, damit bewegst du dich ja immer noch im geltenden Kodex sozusagen. Ja, also du hast sozusagen immer noch diesen Rahmen drum. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, würdest du eigentlich auch sagen, es ist oftmals vielleicht sogar einfacher, rauszugehen aus diesem Rechtsrahmen und sagen, hier, guck mal da, was da passiert sozusagen. Und da wäre ich dann sozusagen voll bei dir, wo ich halt oftmals bei, sagen wir mal, gerade eher traditionellen Organisationsstrukturen denke, lohnt die Energie, sich mit der Veränderung zu beschäftigen, oder lohnt es sich eigentlich eher, auf das Neue zu setzen und zu sagen, die einen werden noch ein bisschen ein paar Jahre rummachen, das wird auch große Schmerzen geben und so weiter, die werden halt schon ein bisschen irgendwie, das wird, ja, also große Schmerzen teilweise auch tatsächlich dabei rauskommen, aber eigentlich ist das Neue das Spannendere.
Genau, und ich glaube, da kommt dann noch mal ein bisschen was dazu, also ich sitze nicht jeden Tag mit diesem Rechtstext irgendwie am Schreibtisch. Das ist nur ein Teil meiner Arbeit. Ich bestimmte Dinge zu übersetzen. Ich versuche, Leuten mit Workshops Instrumente an die Hand zu geben. Ich mache viel Begleitung, also ein bisschen Coaching, ein bisschen geistliche Begleitung von Leuten. Also das sind dann unterschiedliche Rollen. Das heißt also, es ist nicht nur so, dass ich irgendwie mit Papieren beschäftigt bin, sondern mein Job ist letztlich Anwältin sein fürs Neue. Und das hat dann einfach unterschiedliche operative Felder dabei. Und was jetzt noch gar nicht so zur Sprache kam, ist, ich bin ein ökumenisches Kind. Also mein Papa war katholisch, meine Mama ist Baptistin. Oder katholisch, meine Mama ist Baptistin. Das heißt, ich bin Ökumen und einem ökumenischen Projekt gearbeitet, und das kriegt man nicht mehr los. Das hat dann zur Folge, genau in dem Bereich, in dem du nachfragst, ich sehe auch andere Organisationen und oder Systeme oder auch andere Kirchen oder Kirchgestalten. Das heißt, mein Referenzrahmen ist nicht nur katholische Kirche oder römisch-katholische Kirche mit einem Kodex, sondern mein Referenzrahmen ist, glaube ich, einfach Weltkirche. Nicht nur, weil ich einfach auch europäisch und weltweit vernetzt bin in diesen Aspekten, also wie Innovation in der Kirche passiert, sondern eben auch, weil es, also mein Referenzrahmen, das klingt jetzt fromm, Evangelium als Kirche. Und das hilft mir dann immer, entspannter mit dem Begriff Kirche umzugehen. Nicht, weil ich dann zwei Augen zudrücke an vielen Stellen, sondern weil es mir die Wucht der Botschaft immer wieder irgendwie vor Augen hält, weil es mich manchmal freier macht, Dinge auszusprechen und zu sagen. Und weil man an dem Argument Ökumene selten vorbeikommt. Das ist ein bisschen mein Special Hack, den ich vielen Innovationen auch mitgebe, zu sagen, macht's Ökumene, das kann man euch nicht absprechen.
Aber jetzt bist du ja trotzdem im System drin. Also du bist angestellt in dem Bistum Hildesheim. Ich hätte eigentlich gefragt, wie hältst du Kirche aus? Aber ich würde es umgekehrt fragen, wie hält dich denn Kirche aus? Also, wie weit darfst du dich da drin bewegen?
Ich erzähle manchmal, ich habe mich vor 3 Jahren tätowieren lassen. Und mein erster offizieller Termin, sichtbar tätowieren lassen, also am Arm. Mein erster Termin mit diesem Tattoo war in der Bischofskonferenz. Und ich bin dahin und dachte mir so, wie viele Menschen hören die in so einem Setting, die sichtbar tätowiert sind? Und das Spannende ist, ich habe bisher wenig schlechte Erfahrung gemacht mit im direkten Kontakt mit dem Aushalten. Es gibt einen sehr schönen Buchtitel, der anlässlich des Missbrauchsskandals verfasst wurde von Pater Klaus Mertes, Widerspruch aus Loyalität. Das habe ich gegen Ende meines Studiums gelesen, dieses Büchlein. Und es ist so ein bisschen mein Abschluss, mein Kick-off gewesen in die Zeit, oder also quasi als Theologin würde ich das an vielen Stellen so überschreiben. Also ich glaube, ich widerspreche viel, aber kann auch deutlich machen, dass ich es aus Loyalität tue. Manchmal gelingt das besser und manchmal schlagen dann Leute zurück, wenn sie können, vielleicht auch erst viel später, das ist mir auch passiert. Aber im Moment, glaube ich, gelingt es mir ganz gut zu vermitteln, ich widerspreche jetzt, weil ich einen größeren Referenzrahmen sehe und weil ich das aus den und den Gründen anders sehe.
Ja. Okay. Ja, finde ich spannend, ja, weil das sind eben zwei Perspektiven und aus dieser Struktur heraus, okay, du, also mit Widerspruch beziehungsweise mit deinen sozusagen Ideen, das System auch am Leben zu erhalten. Aber das muss das System dann auch wieder aushalten, ja. Also irgendwie, das muss das System dann auch wieder sozusagen aufnehmen können und überhaupt damit halt irgendwie agieren können. Lass uns mal nochmal konkreter werden in Richtung Innovation und Kirche. Also du hast gesagt, okay, es gibt diese kleinen Communities sozusagen, die sich bilden, auch neue Rechtsräume, in denen Kirche stattfinden kann. Wie konkret kann man sich das vorstellen? Also sagen wir mal für Leute, die wenig sozusagen in diesem expliziten Kirchenkontext unterwegs sind.
Also wo wir eine Zeit lang sehr, sehr gut waren und an manchen Stellen auch noch sehr, sehr gut sind, ist Jugendarbeit. So, hört Jugend irgendwann auch mal auf? Ich wäre ja auch ganz grau.
Frag mich mal.
Und man passt dann nicht mehr rein in diese... Das ist auch Corona alles. Man passt dann nicht mehr so in diese klassische Struktur, in dieses Café oder in diesen Verband oder in diesen Verein. Und nicht selten, und das kann man auch in anderen Ländern beobachten, in England, diese Fresh Expressions of Church sind auch so entstanden, als Post-Jugendarbeitsbewegung unter anderem. Was macht man mit den Leuten, die sich eigentlich gern haben und die eigentlich sich weiterhin treffen wollen und zusammen beten wollen und aber auch zusammen was für die Gesellschaft tun wollen? Wo geht's für die hin? Und nicht selten entstehen so neue Communities und da braucht man dann nur in so bestimmte biografische Zonen gehen. Man zieht um, also verändert sich was. Das heißt aber nicht, dass diese Communities dann sterben oder auch diese Beziehungen dann sterben. Das heißt, das, was klassisch dann übergegangen ist in Arbeit in Pfarrgemeinden oder so, funktioniert so nicht mehr, weil man zum Studium wegzieht oder weil man familiär woanders hin muss oder so. Und das heißt, parallel einziehenden Netzwerkstrukturen, zum Beispiel durch eine Digitalisierung, die man natürlich irgendwie immer mitbringt, so, die zeigen, die Beziehungen bleiben. Aber wie ist man dann trotzdem weiterhin Gemeinde, Gemeinschaft? Das heißt also, aus so gelingenden, funktionierenden Jugendcommunities werden dann natürlich anders formiert und anders dargestellte junge Erwachsenen-Communities oder junge Familien-Communities. Was ganz klassisch, nochmal um in ein anderes Feld zu gehen, super interessant war die Arbeit mit oder für Geflüchtete ab 2015. Es gibt, das haben wir so ein bisschen importiert, auch von unseren englischen Freunden, von unseren anglikanischen Freunden, die Idee, dass sich neue Gemeinden bilden durch Menschen, die irgendwo hingehen und gucken und hören und eintauchen in etwas, die dann ich sag mal, ein Problem identifizieren und Menschen zusammentrommeln, die an diesem Problem zusammenarbeiten wollen. Und aus diesem Zusammenarbeiten entstehen Communities. Und Gemeindegründung funktioniert dann ganz gut, wenn man diesen Weg gut gegangen ist, also sich gut umgeguckt hat, gut die Sprache gelernt hat, die Menschen in diesem Setting sprechen, aber auch gut darauf geachtet, was ist das Problem, was muss man hier lösen, was muss man hier angehen, dann gut Community gebaut hat und das Ganze dann gut, wir sagen da kontextualisiert, also mit der richtigen Sprache, mit den richtigen Ausdrucksformen und der richtigen Ästhetik, unter so ein Gotteslicht stellt. Mhm. Klingt wieder fromm, aber also quasi eine richtige Form dafür findet, Hoffnung, Glaube und Liebe zur Sprache zu bringen. Mhm. Ja. Und das konnte man sehr gut sehen ab 2015, 2016 in den Communities, die sich um Geflüchtete bemüht haben. Mhm. Da hat es super funktioniert. Es war immer ökumenisch in der Regel. Es war immer auch mit Leuten, die waren mal früher in der Kirche und jetzt aber irgendwie nicht mehr, weil es irgendwie hohl wurde oder so. Also auch da war eine riesen Dynamik und Bewegung drin. Genau.
Ich finde es total spannend, diesen Community-Gedanken oder Gemeindegedanken. Ja, also diese Communities sind ja die Gemeinden. Das löst sich sozusagen auf von der lokalen Gebundenheit. Ja, also die klassische Gemeinde, ja, ich wohne jetzt hier am Kaiserstuhl, da gibt's dann die Gemeinde. Selbst das löst sich ja langsam auf, also eben weil sozusagen irgendwie, wir haben einen gewissen Fachkräftemangel in der katholischen Kirche, wir haben einen gewissen Mitgliederschwund, der dabei ist. Also bauen wir aktuell, gerade hier unten Freiburg, ich weiß nicht, wie das insgesamt aussieht, irgendwie die Entwicklung dazu, aber immer größere Gemeindeverbünde sozusagen, die da reingesetzt werden, um sozusagen daran festzuhalten. Und das, was du jetzt gerade hier aufmachst, sind, sagen wir mal, ganz neue Gemeindestrukturen sozusagen, ja, also die sich quasi eben digital organisieren oder anhand von bestimmten Themenbereichen organisieren, die jetzt vielleicht auch in dieser aktuellen Zeit, du hast das Wort eben schon genannt, man will es immer vermeiden, aber in dieser Corona-Situation sozusagen neu gebildet werden in irgendeiner Weise. Also ja, Familien hast du angesprochen, die sich irgendwie zusammenfinden, um da neu irgendwie zusammenzukommen. Sagen wir mal, siehst du da eine Entwicklung, die auf Dauer oder wo geht das hin sozusagen? Also diese lokalen Gemeinden, so wie wir sie jetzt haben, die sind, also ein bisschen überspitzt formuliert, aber mehr oder weniger der Auflösung begriffen, ja, oder in der Auflösung begriffen. Und es gibt aber neue. Und ist das die Zukunft und wohin wird die sich entwickeln?
Es gibt ja den Begriff der flüssigen Moderne. Mhm. Es gibt den englischen Theologen Pete Ward, der spricht von der flüssigen Kirche, angelehnt daran. Ich glaube, er hat nicht Unrecht. Also ich glaube, dass sich vieles verflüssigt. Ich glaube, dass es weiterhin, wenn du mich jetzt prophetisch sozusagen fragst, weiterhin, und das wäre absurd, das nicht auch nicht konstruktiv zu betrachten, dass es bestimmte Strukturen geben wird, die auf Lokalität oder Geografie ausgehen. Mhm. Ich glaube, dass wir da auch einen Pfund haben, dass wir mit den Gebäuden, die wir haben, eigentlich so gut machen könnten und auch mit den Strukturen, mit den Informationsstrukturen, die wir letztlich auch haben durch Pfarrämter. Ne? Ich glaube aber gleichzeitig, dass das passieren wird, dass es sich verflüssigt, das ist ja jetzt schon so, dass es Netzwerkstrukturen gibt, die erstens nicht mehr steuerbar sein werden und sind und zweitens eben auch über so geografische Grenzen hinweg gehen und sind. Und was ich glaube und was wir aus England lernen können, also ich lerne sehr viel aus England, weil die uns 10, 15, vielleicht 20 Jahre voraus sind. Mhm. Wir haben bei uns ein Tabu im System, also in den Bistümern, dass wir viel drüber reden, wie sich Rollen verändern. Also wir reden drüber, dass sich die Rollen der Ehrenamtlichen verändern, dass sie Leitung übernehmen dürfen zum Beispiel. Oder dass sich von TheologInnen oder ausgebildeten Religionspädagogen die Rollen verändern, dass sie eher dann so Ehrenamtsmanagement und Weiterbildungssachen machen, auch dass sich die Rolle der Priester verändert. Worüber wir nicht reden, ist, dass sich die Rolle der Bischöfe auch verändern muss. Mhm. Und die sehe ich an dieser Stelle in der extremen Schlüsselposition. Mhm. Einerseits sich selber dieser Liquidität bewusst zu werden, sie anzunehmen, mhm. Sich mit ihr zu beschäftigen, wie man so etwas leiten kann, sage ich ganz klar. Aber auch gleichzeitig Anwaltschaft dafür zu übernehmen, weil es gesellschaftliche Prozesse sind, an denen wir nicht vorbeikommen und für die wir mitverantwortlich sind. Und deswegen glaube ich, dass das ein Zukunftsthema sein wird, nicht nur mit Bischöfen in synodalen Prozessen, das hat man vielleicht irgendwie gehört, wir sind da in Deutschland so jetzt seit einem Jahr auf dem Weg, über Machtfragen zu reden, sondern wirklich auch mit ihm den eigenen Rollenwechsel anzugehen. Mhm. Also zu gucken, wie stehen sie für ortsgemeindliche Strukturen und aber auch gleichzeitig für die Vielfalt, die sich eben durch liquidere, komplexere Netzwerkstrukturen zeigen. In England, also um es mal konkret zu machen, mhm. funktioniert das so, dass Pioniere, also Leute, die an Kircheninnovationen interessiert sind, die da ausgebildet sind, die werden von Bischöfen beauftragt. Mhm. Das heißt, die werden in ziemlich coolen Formaten teilweise als Innovateure ausgebildet und müssen nicht so Pflicht- und Kürmäßig, das kennt man vielleicht auch aus der eigenen Organisation, du machst mal 50% deinen eigenen Dienst und dann hast du noch 50% mhm. Zeit, um das Schicke zu machen, so ein bisschen Innovation zu betreiben, ne? So den Freitag, den man sich dann mhm. freinimmt. Sondern die dürfen wirklich einen kompletten Dienst in solchen liquiden Netzwerkgemeinden oder Zielgruppengemeinden, wie auch immer, Personalgemeinden, wie auch immer, den man dann nennen darf, tun. Und tun das aber wirklich im Auftrag des Bischofs. Mhm. Oder der Bischöfin in dem Fall. Und deswegen setze ich so an, also eine Schlüsselrolle für so etwas ist für mich die, ich sag mal, die Leitungsebene, die ja für Sorge tragen muss. Mhm.
Ja, nur. Also sozusagen bei jeder Transformation bestehender hierarchischer Strukturen ist eine der Schlüsselrollen die Leitung, also Führung, eben die oberste sozusagen oder eine der oberen hierarchischen Ebenen, idealerweise die oberste hierarchische Ebene, um sozusagen den Rücken frei zu halten für die Leute, die sozusagen unten drunter neue Dinge ausprobieren wollen, damit sie sozusagen nicht vom Immunsystem der Organisation abgestoßen werden. Ja, so das ist ja so ein Bild, was ich finde immer ganz ganz greifbar ist dazu. Aber diese, also auch die Bischöfe sozusagen sind ja eingebunden in einer Struktur. Und wenn jetzt der Bischof von Hildesheim quasi sagt, er will da, also er ermöglicht es, dass du da bist, macht er sich ja in Anführungsstrichen unter seinen Kumpels, ein bisschen überspitzt formuliert, auch angreifbar. Ja, so irgendwie, wo klar ist, hey, warum gehst denn du den Weg? Warum machst denn du das? Und so weiter. Also, klar, oben drüber steht der Papst, wo ich da halt irgendwie erstmal nicht hingucken will und sag irgendwie, okay, das lassen wir mal, aber du sagst ja irgendwie eher in diesen Bereichen. Glaubst du, dass das passieren wird, dass da die Bischöfe diese Innovationskraft sozusagen aufrechterhalten?
Also was ich jetzt zumindest in Deutschland war, ist, dass das so ein bisschen Wettbewerb jetzt stattfindet. Das ist ja für Innovation ganz Innovation im Sinne von, wer hat das coolere Innovationsprojekt, bla. Also so, ja. Ich glaube, das ist nicht schlecht an der Stelle. Ja, ich stelle mir das dann immer so vor, also ich war dann nie dabei, aber ein Glas Wein trinken ist ja nicht unüblich. Und dann sage ich, ja, wir haben jetzt dieses Innovationsprogramm aufliegen und so. Also ich sehe das sehr, sehr positiv gerade auf dieser Ebene. Ja. Ich habe aber bewusst das Wort Tabu gesagt, weil es ein Tabu ist. Also weil man den Bischöfen auch nicht zugesteht, eine Rolle zu verändern. Also es ist wirklich teilweise absurd, was man so in so wahrnimmt an ich möchte aber wertgeschätzt und lieb gehabt werden und wahrgenommen werden. Und also wie sehr das auch alte, also implizit all hierarchische, extremst hierarchische Kirchenbilder formuliert an der Stelle. Also ja, ich betreibe keine Innovation, um ich glaube, etwas ins Wort bringen zu können, was ich von diesem Evangelium verstanden habe, von dieser Bibel.
Das wäre nochmal so ein Punkt, wo ich...
Deswegen spreche ich von Tabu. Also, ja. Weil wir können nicht alles verändern, sondern wir müssen auch mit in diesen Gesprächsgang gehen, sozusagen. Ja.
weil du das gerade so angesprochen hast, ich habe so ein bisschen das Gefühl dabei, es geht eigentlich zurück in die Zukunft. Ja, so irgendwie, das ist immer so ein Bereich, den ich irgendwie ganz, ganz gerne nutze, auch für soziale Einrichtungen. Eigentlich sozusagen diese Steuerungsfantasie, diese hierarchischen Machtfragen und so diese ganzen Aspekte sozusagen wegzulassen, um wieder dahin zu kommen, wo wir eigentlich herkommen. Und das bei Kirche genauso zu sehen, würdest du dem zustimmen? Also zu sagen, wenn man sozusagen vor den Rechtsrahmen schaut, den ihr zugrunde gelegt habt, dann kommt man eigentlich wieder auch zu dieser Komplexität, die da ist, also viel größeren Komplexität als das, was jetzt sozusagen existiert. Und wir kommen dann wieder dahin mit diesen Fragestellungen, wie können wir sie gestalten, wie können wir Innovation in Komplexität ermöglichen und so weiter und so weiter.
Genau, also meine sehr tolle Kollegin Sandra Bils hat in unserer Zusammenarbeit bei Kirchhoff zweimal ein Buch gebracht, das hieß Seestern und Spinne. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das unterscheidet Organisation sehr, sehr bildhaft natürlich, sehr banal in Seesternorganisation und Spinnenorganisation. Und ist immer ein bisschen eklig, das zu erklären, vor allem für Leute, die Spinnen nicht mögen. Aber bei Spinne hast du halt einfach in dem Moment, in dem du ein Bein verletzt, ist der Bewegungsrahmen dieser Organisation oder dieser Spinnenorganisation verletzt. In dem Moment, in dem du den Kopf wegnimmst, funktioniert da nichts mehr. Ja? Wenn man Organisation so denkt, wird es schwierig. Mhm. So. Ja. Bei Seestern ist das anders und ich habe das auch nochmal überprüft, weil ich das relativ regelmäßig erzähle und mir da jetzt irgendwie nicht die Blöße geben wollte, was Falsches zu erzählen. Bei Seestern ist das anders. Dadurch, dass Seestern natürlich im Wasser sind haben die eine andere Form von Bewegung, als es eine Spinne hat. Das heißt, indem du ein Bein entfernst, ist das erstmal ein Problem. Und es gibt aber keinen Kopf. Also du kannst einen Seestern natürlich lahmlegen durch andere Dinge, aber du findest jetzt erstmal nicht einen Kopf, was die erste Angreifbarkeit wäre, sage ich mal. Und das Spannende ist aber, in dem Moment, in dem du einem Seestern ein Beinchen entfernst, wird aus diesem Beinchen ein neuer Seestern. Mhm. Und ich finde es super, mit so einem einfachen Bild Organisation so oder so zu denken. Mhm. Und in mir selber ist dieses Seestern-Ding so krass nahegelegt. Also ich liebe Open Source. Ich möchte mein Wissen verteilen. Deswegen schreibe ich auch ein Newsletter, weil es Ihnen vielleicht auch hilft. Das ist auch eine Seesternhaltung an der Stelle. Mhm. Die anonymen Alkoholiker funktionieren so. Es gibt einen festen Ablauf und du ziehst um und du kannst neu loslegen. Ja. Und ich glaube, dass das frühe Christentum, das ganz am Anfang, ich glaube auch Spuren davon in der Bibel finden zu können, eher was von Seesternhaftigkeit hatten als von Spinnenhaftigkeit. Mhm. Und ich glaube, dass viele Dinge, die gut gelingen, also es gibt tolle Innovationsnetzwerke in Deutschland und Europa, die haben eher was von Seesternhaftigkeit. Ich glaube, dass Kirche das in sich drin hat. Ich glaube, es ist ähnlich, wie du es beschrieben hast. Ich glaube, wir gehen da wirklich eher zurück in die Zukunft an der Stelle.
Also das erinnert mich voll an eben auch diese, in Anführungsstrichen, da muss man beim Begriff immer so ein bisschen gucken, an New Work Organisationen. Also wenn man sowas nimmt, immer dieses klassische Beispiel Bürzorg, die halt irgendwie sagen, ja okay, wir haben diese einzelnen Teams, die da sind, die sozusagen selbst organisiert agieren können und dann entwickelt sich ein neues Team, weil sozusagen der Bedarf danach entsteht. Wir haben also extrem flache Hierarchie, es gibt schon eine Hierarchie, es gibt sozusagen irgendwie oben den Kopf als Person, das macht die ganze Sache so ein bisschen problematisch, kann man genau hingucken, aber eigentlich wirklich aus dieser Seestern-Logik heraus nach Bedarf und nach sozusagen Notwendigkeit von neuen Ideen, neue Organisationsformen entstehen zu lassen. Bei der Spinne sozusagen gefällt mir zumindest in Anführungsstrichen, dass sie ein Netz baut. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Ja, so irgendwie, also dass sie sozusagen als Netzwerker unterwegs ist. Aber im Prinzip gebe ich dir von diesen Bildern her total recht. Finde ich hochgradig spannend und von dem also kannte ich von als Bild so auch noch nicht. Werde es aber definitiv klauen von dir und nutzen, wenn es okay ist.
So ist es gemeint.
Super. Genau, lass uns mal noch, wir sind so ein bisschen jetzt schon, sagen wir mal, auf in Richtung Endspurt zu kommen. Wenn du sozusagen da drauf blickst, zu sagen, wirklich in die, also prophetisch in die Zukunft zu schauen, wo wird es, Entschuldigung, jetzt klingelt auch noch mein Telefon, das ist ein bisschen hier schwierig, so. Wo wird es in Zukunft hingehen, wenn du, sagen wir mal, Kirche in 5 oder in 10 Jahren siehst, ja, so irgendwie, was hast du für eine Vorstellung davon, wie wird sich Kirche entwickeln?
Also was man, glaube ich, im Moment noch unbedingt zur Sprache bringen muss, ist natürlich das, was sich in Nordamerika gerade zeigt, sind bestimmte Formen von Fundamentalismen. Mhm. An denen kommen wir nicht vorbei. So, mit denen müssen wir arbeiten, die sind da, die zeigen sich auch in Deutschland. Ich glaube auch, dass wir weiterhin, und das hat man in dieser Woche nochmal in Irland wahrnehmen können, wir kommen auch an diesen Missbrauchsthemen nicht vorbei. Und ich ehrlich gesagt, ich will es auch nicht.
Weil ja, ich wollte gerade sagen, also ich meine, da kann man schon auch nochmal sehr, sehr klar hinschauen.
So, das ist ja absolut klar hinschauen, ohne Wenn und Aber. Ich glaube aber, was jetzt an vielen Stellen nicht nur durch Corona, sondern auch einfach, weil so viele fitte Leute gerade unterwegs sind, was immer klarer werden wird, ist, die Ausrichtung der Kirche oder der Handelnden in Kirche kann nicht mehr die sein, sich selbst ruhig zu stellen, nur für sich da zu sein. Ich glaube, das ist jetzt schon massiv sichtbar und diejenigen, die diese Haltung immer wieder einüben und annehmen, ob man das jetzt Kundinnenperspektive oder so nennt, es ist das ein Spiel, ich würde sagen, wirklich missionar sein, ist ein komisches Wort, also quasi für sich selbst zu sein, sondern sich in den Dienst stellen zu lassen, nützlich zu sein auf die eine oder andere Art und Weise. Und das Schöne oder das Interessante für mich ist zu gucken, wo ist es schon so und wo steht aber vielleicht Kirche nicht drauf, also wo steht bewusst Caritas zum Beispiel drauf oder Diakonie. Und das wird sehr stark oder noch stärker werden, glaube ich. Das sind so 5 bis 10 Jahre. Was, glaube ich, noch krass ist, ist, wenn ich jetzt mal von unserem Bistum ausgehe, wir werden massiv weniger werden, und zwar jetzt nicht, was diejenigen betrifft, die Steuern zahlen und Mitglieder sind, sondern personalmäßig. Also es geht bis zu einem Drittel runter. Das heißt, das wird andere Formen der Arbeit notwendig machen.
Aufgrund der Personalentwicklung sozusagen, ja. Also ja, der Demografie in ja. der Organisation selber.
Ja. Ja. Also wir werden von 400 auf etwa 130 schrumpfen.
Krass.
Also okay. Von Göttingen bis ans Meer. So. Das ist Wahnsinn. Schon eine andere Form von Arbeit dann einfach.
Ja, genau. Also komplett. Ich meine, da braucht man auch nicht mehr so viele Steuereinnahmen dann, um das zu finanzieren.
So ist es, ja.
Okay. Und also zu diesem ersten Punkt, den du gesagt hast, wenn ich dich richtig verstehe, geht es eigentlich darum zu sagen, wirkungsvoller zu werden, oder? Also sich auf die Wirkung von Kirche zu konzentrieren und nicht darauf zu konzentrieren, wer sind wir als Organisation und ist es denn hier schön kuschelig und gemütlich und wer hat irgendwie seine Rechte und seine Privilegien und seinen Status und so weiter, sondern wirklich sich darauf zu konzentrieren, was ist denn die Wirkung von Kirche eigentlich?
Genau. Und da sind wir dann wieder vom Schritt von kompliziert auf komplex, ne? Die komplizierten. Ich arbeite da sehr viel mit dem Canavan-Framework. Die Wirkung im Komplizierten ist automatisch durch die Struktur gegeben. Mhm. Und die Wirkung im Komplexen musst du anders erzeugen. Musst du entweder durch Sog oder Sinn erzeugen beispielsweise oder durch Co-Kreation. Das hat dann eben auch was mit der Ausrichtung auf andere zu tun und auch Vielfalt zu tun. Ne? Mhm. Übersetzung, Rekombination, all solche Dinge. Und ich glaube, das zeigt sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren massiv. Also kriegen Leute den nicht nur kognitiven, sondern auch den Haltungswechsel zwischen kompliziertem Agieren hin zu komplexem Agieren hin.
Mhm. Dann, also, ich meine, das können wir dann als zweite Podcast-Folge sozusagen aufnehmen, in einer hoffentlich besseren Internetqualität. Ich glaube, die liegt bei mir gerade irgendwie, wo das Problem ist, weil zu viele Kinder hier im Homeschooling-Ding rumgammeln. Aber die Frage, die mich total beschäftigt, ist, wie gelingt es eben diesen Wechsel hinzukriegen, also zwischen kompliziert und komplex. Also wir beschäftigen uns sozusagen damit, sagen, okay, da müssen wir irgendwie hinkommen. Und eben die Feststellung auf der anderen Seite, ja, das ist schön, wenn sich sozusagen ein kleiner Teil damit beschäftigt und irgendwie diese Komplexitätsbewältigungskompetenz oder Komplexitätsgestaltungskompetenz oder wie auch immer man das halt irgendwie nennen will, entwickelt, Ambiguitätstoleranz von mir aus. Aber wie gelingt sozusagen dieser Schritt? Wo muss man ansetzen? Was sind Erlebensmomente dann vielleicht auch? Oder wie kann man Komplexität erfahrbar machen und positiv erfahrbar machen und nicht so erfahrbar machen, dass man eben sagt, oh, das ist aber jetzt irgendwie noch viel schlimmer?
Also mein Langzeitprojekt, also mein nächstes Projekt eben mit der DIS ist erstmal den Unterschied zwischen komplex und kompliziert zu beschreiben gerade. Mhm. Und mein Doktorfall hat mich ein bisschen eingebremst und leicht. Aber die nächste Idee ist nochmal zu sagen, oder dem, was wir als Christinnen und Christen mitten, super Instrumente für Komplexitätssensibilität haben. Also ich habe das Komplexitätssensibilität genannt. Und das ist das, was mir als Theologin am meisten Spaß macht, zu sagen, da gibt es etwas in der Tradition. Ich mache es mal an einem Beispiel fest. Man kann ja die These vertreten, Innovation ist Entscheidung. Mhm. Ja. Ich glaube, Rolf Lotter sagt das, ne? Also es ist entschieden, auf was zu gehen. Und wir haben in der Theologie, in der römisch-katholischen Theologie, den Begriff der Unterscheidung. Man sagt Unterscheidung der Geister. Das kommt von einem Theologen, der war zeitgleich mit Luther, Ignatius von Loyola, der hat sogenannte Exerzitien entwickelt, die letztlich eine Haltung einüben oder eine Haltung trainieren, wie man richtig oder gut entscheidet. Das heißt, es gibt ein 500 Jahre altes Instrument, wie man entscheidet. Das heißt, wir haben ein Instrument in der Tradition, das eigentlich für Innovationsagieren und komplexitätssensibles Agieren da ist. Mhm. Und das merkst du jetzt schon in meiner Mimik. Sowas macht mir tierisch Spaß. Also zu sagen, nee, also nicht jetzt nur destruktiv angucken und negativ, sondern lass uns doch mal in die Tradition gehen und da entdecken, was da eigentlich an innovativen Kram irgendwie rumliegt. So, den wir so nicht bewusst auf dem Schirm haben, weil wir es nicht kombinieren mit den Fragen, die aktuell bei uns auf dem Tisch liegen.
Ja, und damit quasi Kirche neu gestalten und in die Zukunft zu führen. Vielleicht eine ganz andere Form von Kirche. Liebe Maria, ganz herzlichen Dank zum Ende von diesem Gespräch. Ich bin gespannt, vielleicht machen wir einfach noch eine Folge dazu, auch weil da sind so viele Themen drin, die ich total spannend finde. Zum jetzigen Zeitpunkt, gibt es eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die du aber gerne beantworten würdest?
Nee, bin ganz zufrieden. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Dann freue ich mich darüber, dass du da warst. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe ganz viele Dinge mitgeschrieben von Komplexität, Sensibilität über Seesterne und Spinnen. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an dich.
Danke dir und alles Gute im Homeschooling Office und so.
Danke sehr. Jo. Herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, die etwas wackelige Internetqualität auf meiner Seite hat euch nicht zu sehr beeinflusst. Die, da muss ich jetzt mal irgendwie dran, die unbedingt wieder zu beheben. Die hat, glaube ich, einfach unter der Winterpause irgendwie hat mein Internet nicht mehr ganz so fit mitgemacht. Ich hoffe, es war aushaltbar und ihr habt verstanden, um was es ging. Für mich war es ein wahnsinnig spannendes Gespräch und tiefgehendes Gespräch mit, sagen wir mal, auch Perspektiven, die ich so noch nicht auf dem Schirm hatte. Ich bin mal tatsächlich gespannt, sich mit diesem Thema näher zu befassen. Transformation der Kirche, ich glaube, das ist ein Thema, ja, das wird uns noch ein bisschen begleiten, sofern man sich mit Kirche überhaupt beschäftigen will, in welcher Weise auch immer. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank eben fürs Zuhören. Ganz herzlichen Dank, Maria, auch für dich nochmal, für deine Zeit, die du dir genommen hast für dieses Gespräch. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ihr findet wie üblich unter den Shownotes auch noch ein paar Hinweise, Links und so weiter zu Aspekten, die Maria angesprochen hat. Und natürlich auch einen Link zu meinem PayPal-Account. Da könnt ihr gerne eine kleine Spende hinterlassen. Falls ihr Lust habt, noch was anderes zu hinterlassen, dann würde ich mich natürlich auch über eine Bewertung des Podcasts bei iTunes freuen. Da findet ihr den natürlich auch unter Ideequadrat. Und diese Bewertungen helfen, diesen Podcast einfach einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und vielleicht beim Schlittenfahren oder beim Skifahren oder ich weiß nicht, hier hat so viel Schnee wie schon seit langem nicht mehr. Also so viel Schnee habe ich hier in den letzten 10 Jahren, die wir jetzt hier am Kaiserstuhl wohnen, noch nicht gesehen. Entsprechend sind die Kinder draußen und fahren Schlitten. Das ist doch schon mal etwas. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.